Ich habe vor 2 Wochen eine etwas härtere Predigt hier gehalten. Die Worte waren sehr klar und sehr deutlich, die Jesus an die Sadduzäer und die Pharisäer damals gerichtet hat. Und ich möchte aus Matthäus 22 erklären ein bisschen, warum es zu diesen ganz, ganz harten Worten von Jesus kam. Matthäus 22, ab Vers 15, da steht: Nun begannen die Pharisäer zu beraten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Sie schickten ein paar von ihren Leuten und einige Anhänger des Königs Herodes zu Jesus. Sie fragten ihn scheinheilig: Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns frei heraus, wie wir nach Gottes Wille leben sollten. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Gute Frage, nicht wahr? So, wie ist das mit einem Herrscher, einer Besetzungsmacht? Sollen wir nun hier das unterstützen oder nicht? Diese ganze Hintergrundgeschichte muss man ein bisschen im Kopf haben, ja? Israel, ein eigenständiges Land eigentlich, und die wurden eingenommen von den Römern und die haben da ihre Militärbasis aufgebaut. Und die haben natürlich Tribut gefordert. Zahl eure Steuern nach Rom. Aber Israels Hauptstadt Jerusalem war leer. Was sollen wir tun? Nun, Jesus, Vers 18, durchschaute ihre Hinterhältigkeit. Ihr Heuchler, rief er, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir ein Geldstück. Sie gaben ihm eine römische Münze. Er fragte sie, wessen Bild und Name ist hier eingeprägt? Sie antworteten, das Bild und den Name des Kaisers. Nun, dann gib dem Kaiser, was ihm zusteht, und gib Gott, was ihm gehört. Diese Antwort überraschten sie. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Erste Falle. Die zweite Falle, gleich danach, Vers 23. Am selben Tag kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Sadduzäer sind Leute, die behauptet haben, es gebe keine Auferstehung der Toten. Und deshalb fragten sie ihn: Lehrer, Mose hat bestimmt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und keine Kinder hat, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten. Der erste ihrer Söhne soll ein Sohn des Verstorbenen gelten. Nun lebte da unter uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Weil er kein Nachkommen hatte, heiratete sein Bruder die Witwe. Auch der zweite Bruder starb und der nächste Bruder nahm sie zur Frau. So ging es weiter, bis die Frau mit allen 7 verheiratet gewesen war. Schließlich starb auch sie. Nun, die Frage, wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich war sie ja mit allen 7 Brüdern verheiratet. Schon wieder eine Falle. Na, was wird Jesus wohl sagen? Jesus antwortete: Ihr irrt euch. Denn er kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht wie hier auf der Erde verheiratet sein, sondern wie die Engel Gottes im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr denn nicht in der Heiligen Schrift gelesen, wie Gott sagt: Ich bin der Gott, Gott Abrahams, Isaak und Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Diese Worten Jesu hinterließen einen tiefen Eindruck bei allen Zuhörern. Falle 3, es geht weiter. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hat, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm wieder eine Falle zu stellen. Also, ich unterrichte, ja, und meine Schüler sind Schüler. Und die wollen immer wieder manchmal den Lehrer ein bisschen denn so hinters Licht führen, ein kleines bisschen so ein bisschen Spaß mit ihm haben. Und an einem Tag einmal das zu erleben ist schlimm. Zweimal das zu erleben ist schon nervig. Dreimal hintereinander an einem Tag zu erleben, nee, da bin ich nicht mehr so gut drauf. Jesus hat hier dreimal hintereinander jetzt so eine Falle gestellt bekommen. Aber ich finde persönlich, die Antworten, die Jesus gibt, steigern sich jedes Mal. Ein Schiffgelehrter fragt Jesus: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Na? Hat eine Auswahl. Über 600 verschiedene Gebote im Alten Testament stehen zum Auswahl. Was ist das Wichtigste?
Liebe Gott und deinen Nächsten.
Genau, er hat keine von den 10 Geboten genommen. Wir würden vielleicht denken, oh Mensch, 10 Gebote. Wenn ich da fragen würde, was ist das Wichtigste von den 10 Geboten? Naja, du sollst nicht töten, oder du sollst doch nicht lügen, oder nicht Ehe brechen, oder jetzt hier kein Götzenbild machen, oder nichts von deinen Nachbarn begehren. Was ist das Wichtigste? Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben von ganzem Herzen, von ganzem Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso, sagt Jesus, ist es wichtig. Aber das zweite, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle anderen Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Jesus geht so souverän mit diesen Fragen um. Jedes einzelne Mal war eine Falle denn da. Nun, sollen wir dem Kaiser Geld geben oder nicht? Er sagt ganz einfach, schau mal hin. Geldmünze. Wessen Bild? Eine zweite Falle. Eine Frau, 7 Brüder, alle verheiratet. Tolle Geschichte, nicht wahr? Arme Frau. Und dann, keine Kinder und jetzt die Auferstehung. Wie ist es denn? Die Sadduzäer glaubten noch nicht mal an die Auferstehung und wollten damit irgendeinen Beweis geben. Kann nicht sein. Haut nicht hin. Und Jesus, der wirklich nur durch Gottes Geist so eine Antwort geben könnte, verändert deren Sichtweise radikal. Er sagt, ihr versteht es nicht. Das Himmelreich wird ganz, ganz anders sein als hier auf dieser Erde. Vollkommen anders sein. Und wie ist es denn hier auf dieser Erde? Was ist das Wichtigste auf dieser Erde denn? Welche Gebote müssen wir denn so halten? Erst Gott, dann deine Mitmenschen, wie dich selbst. Jesus aber nahm diese Gelegenheit, um etwas zu tun. Er stellt eine Gegenfrage. In Vers 41, da steht es, bei dieser Gelegenheit fragte Jesus die Pharisäer: Was denkt ihr über den Christus, der zu euch als Retter kommen soll? Wessen Sohn ist er? Jesus dreht den Spieß einmal um. Er sagt, liebe Leute, okay, gut, jetzt habe ich so 3 Fallen gehabt, jetzt gebe ich euch eine Möglichkeit, in eine Falle zu tappen. Und die Pharisäer waren dann auch wirklich getrimmt, eine Antwort darauf zu geben. Denn die wussten, der Messias ist der Sohn Davids. Er ist der Sohn Davids. Die aus der Pistole geschossen haben, sie es antworten müssen. Das war damals der Hebräer eingetrichtert von ihrer Kindheit auf an bis in Erwachsensein. Der Messias wird der Sohn Davids sein. Und da entgegnete Jesus und sagte in Vers 43, warum aber hat ihn David, geleitet vom Geist Gottes, Herr genannt? Denn David sagte, Gott sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meine rechte Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe. Wenn David ihm also Herr nennt, wie kann er denn Davids Sohn sein? Ein Widerspruch nach hebräisches Denken. Ein Sohn darf niemals höher sein als der Vater. Unmöglich damals. Heute also kein Problem, ja. Aber damals war es nicht möglich. Der Sohn würde nie über den Vater stehen können. Der Vater würde niemals denn zum Sohn sagen, oh mein Herr. Er war immer genau so geordnet. Der König würde nie zum Prinz sagen, oh du mein Herr und Gebieter. Und die Pharisäer wussten keine Antwort darauf. Und von da an wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Und jetzt kam die Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe. Ihr Heuchler, ihr Satanskinder, ihr schlimmstes Dreck auf dieser Erde. Und Jesus macht sie wirklich denn da zu Schnecke. 3-mal wurden solche Fragen gestellt. 3-mal hintereinander gab Jesus eine Antwort, der anders war als erwartet, aber von dem wir bis heute hin noch schöpfen können. Was können wir daraus wirklich lernen? Ich glaube, erstens, die Frage nach dem Steuern ist eine Frage, mit der wir heute noch zu kämpfen haben. Was darf ich Gott zurückgeben? Ich betone ganz bewusst dieses, was darf ich Gott zurückgeben? Denn alles, was wir haben, haben wir erst einmal von Gott empfangen. Und wir sind hier auf diesem Planet nur Verwalter dessen, denn Gott uns das anvertraut hat. Es gehört mir nicht, sondern ich verwalte es vor Gott. Er hat uns was anvertraut. Und wenn ich jetzt hier Gott zurückgebe, etwas an Geld, es ist nicht so, dass ich ein bisschen von dem abgebe, was mir gehört, sondern ich gebe Gott etwas zurück, was er uns anvertraut hat. Und wenn die Regierung bittet um einen gewissen Steuersatz, dann haben wir es zu zahlen. Und das, was Gott möchte, dass wir ihm zurückgeben. Und ganz, ganz wichtig ist das, was ich in 1. Korinther sehe, Gott liebt ein freudige Geber. Es nützt herzlich wenig, Gott etwas zu geben. Ich tue das nur, weil ich Angst habe, sonst wird Gott mich bestrafen. Ich kenne viele, die so denken. Aber wenn wir etwas aus Freude, aus ganzem Herzen tue, sagen, Gott, du hast mir was so vieles hier anvertraut und ich möchte das zurückgeben, was du mir anvertraut hast, und das aus freudigem Herzen tue, dann das ist etwas, was Gott belohnen wird. Jesus hat auf eine andere Stelle dann da seinen Jüngern hingewiesen, auf eine Sammlung in der Kirche damals, Synagoge. Da kamen die reichen Leute hin, die waren vorher zur Bank gegangen, haben ihre Scheine in Münzen umgetauscht, damit wenn es in der Buchse denn da reinfällt, dass es viel Krach machte. Und oh, bin ich nicht einer Tone, Mann, ich gebe so viel Geld. Klingel, 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 klingel. Wenn ich meine Centstücke auch reinschmeißen würde, würde beeindruckend sein. Aber da kam eine Witwe. Eine einzige Münze. Und Jesus sagt, schau hin. Die Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Denn es ging nicht um die Menge, sondern es ging um eine Herzenshaltung. Und das ist wichtig. Gott liebt ein freudige Geber. Und wenn wir Gott geben, dann geben wir eigentlich nur zurück. Die zweite Frage, die Jesus hier beantwortet, aber für mich ganz ehrlich, damit stellt sich mehr Fragen als Antworten jetzt hier ans Licht. Werden die Toten auferstehen? Eindeutig ja. Aber wie wird der Himmel so sein? Anders. anders als wir uns das erwarten. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht wie hier auf der Erde verheiratet sein, sondern wie die Engel Gottes im Himmel leben. Was heißt das nun? Manche Leute sagen geschlechtsneutral. Andere Leute sagen, als ob man nie vorher verheiratet war. Wie es genau so sein wird, kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Ich weiß nur, dass es anders sein wird. Und dass es gut sein wird. Es ist nicht aus mit dem Tod. Viele von uns haben irgendwie diese Vorstellung, ja, ich lebe hier und alles ist noch hier. Aber liebe Leute, es gibt etwas, was danach sein wird. Und das wird viel, viel besser sein, als das, was auf dieser Erde jemals sein könnte. Und das Dritte, was jetzt hier zusammengefasst wird, ist für mich wirklich das Evangelium pur. Was ist das wichtigste Gebot? Unsere Liebe. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Hier wird es übersetzt mit ganzer Hingabe. Und mit unserem ganzen Leben sollen wir da Gott lieben. Und unseren Menschen, mit Mitmenschen wie uns selbst. Bevor das alles geschehen ist, bevor diese Fallen gestellt worden sind, bevor Jesus diese Fragen gegeben hat, hat eine Gleichnis gebracht. Und diese Gleichnis ab Vers 1 möchte ich lesen. Ich predige wiederum durch das Evangelium von Matthäus hier und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich viel, viel lieber das Parallelstelle aus Lukas nehmen. Lässt sich viel leichter erklären. Diese Stelle, wie oft in Matthäus, hat ein paar Ecken, Kanten, die scharf sind, die schwierig sind zu verstehen. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Ich lese Matthäus 22 auf Vers 1, da steht, Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes, es ist wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitete. Viele wurden zur Hochzeit eingeladen. Als die Vorbereitungen beendet waren, schickte er seinen Diener, um die Gäste abzuholen. Aber keiner wollte kommen. Er ließ sich durch andere Diener nochmals bitten. Alles ist fertig. Die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt! Aber den geladenen Gästen waren das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Voller Zorn sandte der König seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Straße und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten auch die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen. So füllte sich der Festsaal mit Gästen. Als der König kam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte ein Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König, fessel ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort wird es noch Heulen und ohnmächtiges Jammern geben. Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Die meisten von uns haben die andere Stelle ein bisschen im Kopf. Ja, das tolle Fest bereitet, Diener geht hin, fragt nach, oh, ich habe gerade geheiratet, keine Zeit. Oh, ich habe gerade Feld gekauft, muss ich bestellen. Oh, ich habe ein paar Ochsen gekauft, muss ich denn da dann ausprobieren. Kein Problem, man geht in Hecken, Zäunen, lädt ein paar Leute ein, gibt ein tolles Fest. Die Geschichte ist netter, oder? Hier hat man ein paar Ecken da drin, die ich mit uns ein bisschen anschauen möchte. Jesus spricht von neuer Welt Gottes, so wie er sein wird eines Tages im Himmel. Und wie ein König für seinen Sohn ein Hochzeitsfest vorbereitet. Und darauf kommen wir hin. Eines Tages, die Braut, die Gemeinde wird mit Jesus oben diese wunderbare Hochzeitsfest feiern. Und Gott hat alles vorbereitet. Und eigentlich war sein Volk Israel dazu prädestiniert, vorherbestimmt, wirklich diese geladene Gäste zu sein. Und Gott hat Menschen hingeschickt, sagte, komm! Aber die haben keine Zeit, keine Lust. Noch schlimmer, einige Menschen haben diese Boten, die Propheten, hauptsächlich im Alten Testament, handgreiflich misshandelt, zum Teil getötet. Was tat der König? Eine Auslegung ist, dieser Zorn, den der König spürte, ließ er seine Truppen hinauskommen. Was passierte 70 Jahre nach der Geburt von Jesus? Ganz Jerusalem wurde platt gemacht. Der Tempel absolut zerstört. Das ganze Volk, ob da, zerstreut überall auf der ganzen Welt. Die ganzen Urkunden, die da am Tempel waren, die ein Beweis waren für die reine Familienbaum vom Juden, wurden alle miteinander sanft zerstört. Und damit verlor Israel ihren Anspruch auf dieses Teil Gottes zu sein. Teil der Familien Gottes zu sein. Dieser Familienbaum von alle Generationen hindurch wurden mit dieser Aktion mit vernichtet. Gott ließ die Mörder umbringen. Gott ließ zu, dass die Stadt in Brand gesteckt wurde. Und dann hat er gesagt, geh hinaus. Finde richtige Gäste, die kommen werden. Die meisten von uns gehören nicht zum Stamme Juda. Sind nicht hier im Raum Hebräer. Und Gott hat uns dazu auserwählt, am Hochzeitsfest dabei zu sein. Wir, die eigentlich nicht zu den ursprünglich eingeladenen Gästen waren. Wir dürfen jetzt dabei sein. Gott hat uns, obwohl unsere Taten nicht immer gut waren, dazu aufgerufen zu kommen. Und wir haben Ja gesagt. Wir haben diese gute Botschaft, dieses Evangelium von Jesus gehört und verstanden. Und wir dürfen jetzt am Hochzeitsfest des Lammes teilnehmen. Und diesen letzten Abschnitt habe ich damit am meisten theologische Probleme. Er sagte, oben beim Fest kommt der König vorbei und sieht, wie jemand ohne festliche Kleider da ist. Das ist theologisch relativ klar und einfach zu erklären. Wenn wir Jesus Christus in unseren Herzen aufnehmen, dann wäscht er uns rein. Die Bibel sagt in Offenbarung, dass wir neue Kleider bekommen, dass wir ein weißes Gewand bekommen, dass wir rein sind. Und das sind unsere Kleider für unser Hochzeitsfest, an dem wir teilnehmen werden. Aber wie könnte es sein, dass jemand dabei ist, ohne dieses Akt der Vergebung zu empfangen? Ohne diese Bekehrung, ohne diese Gnade in sein Leben hineinzukommen, ohne diese neue festliche Kleider zu bekommen. Bis heute zieht man sich an für eine Hochzeit in den besten Klamotten, die man dazu hat. Man kauft sogar manchmal Neues, um dann da richtig schön auszusehen. Damals umso mehr. Und da kommt jemand an von der Straße, absolut dann da wie immer bekleidet. Mein Freund, sagte der König erstmal, wie bist du hier? Wie bist du hier hingekommen, ohne Festgewand? Aber der Mann konnte nichts antworten. Es gibt für Menschen, die nicht diesen Akt der Vergebung diese Bekehrung und dieses Ja zu Jesus zu sagen, eine schreckliche Vorherbestimmung. Die werden hinausgeworfen. Die Hände, die Füße wurden gefesselt. Und dort, wo es nur Jammern gibt, dort, wo es nur Heulen gibt, da ist der Ort, wo diese Menschen leider die Ewigkeit verbringen werden. Die Sadduzäer fragten, gibt es eine Auferstehung von den Tod? Jesus sagt ja. Es wird ganz anders sein, als ihr euch vorstellt. Für die, die dabei sein werden, wird es einfach grandios sein. Aber die, die nicht dabei sind, wird es schrecklicher, schrecklich sein. Wir haben einen wunderbaren Auftrag, Menschen zu diesem Hochzeitsfest einzuladen. Wir haben diese wunderbare wirklich Recht, aber auch Verantwortung, Menschen dazu einzuladen. Sag, kommt hin, erlebe, was es heißt, Vergebung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erfahren. Was es heißt, wirklich danach neue Kleider anziehen zu dürfen, das Alte abzulegen und mit Jesus diesen Weg zu gehen. Diesen letzten Vers, denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt, könnte ein Gleichnis sein, wie Jesus sagte, es gibt einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Die Liebe von Jesus, die Erlösungstat am Kreuz, sind für alle Menschen da. Aber leider nur wenige wählen diesen Weg. Wir, die hier im Raum sind, diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, haben diesen schmalen Weg gewählt. Und wir dürfen diesen Weg nun gehen. Aber so viele Menschen haben das noch nicht so erfahren können. Jesus hat sie schon gerufen. Genau wie die Diener rausgingen, um die eingeladenen Gäste zu holen, haben sie gesagt, nee. Und das ist das, wo wir Menschen die Möglichkeit haben, ja oder nein zu Christus zu sagen. Die, die keine Einladung erhalten haben, aber die, die Einladung erhalten haben, wir haben die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Wir, Gottes Diener, dürfen diese Einladung aussprechen. Kommt hin zum Festmahl. Kommt hin, wo Gott euch Neues gibt. Nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine neuere innere Haltung. Ein neues Leben. Ein Ort, wo wir mit Gott wirklich in der Ewigkeit sein dürfen und werden. Ein Ort, in dem es wirklich dann da schön ist und freudig ist. Und ein Ort, wo Frieden ist. Und es fängt jetzt schon an, dass wir jetzt schon in diesen Vorbereitungszeiten sind, wo Gott uns diese Vorfreude geben möchte, eines Tages mit ihm zusammen in der Ewigkeit verbringen zu dürfen. Und wäre es nicht schön, so viele Leute wie möglich da mit dabei zu haben? Wenn wir diese Vorfreude haben, dann werden wir merken, dass Geld nicht das Wichtigste ist. Dann werden wir merken, dass es unwichtig ist, über welche theologische Sachen zu sprechen, ob das eine oder sieben Brüder waren mit dieser eine Frau, sondern wir werden dazu kommen, zu merken, was das Wichtigste ist. Gott von ganzem Herzen zu lieben. Mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Leben. Und unsere Mitmenschen. Dass sie mit hineingenommen werden können in diesem Reich Gottes. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Einladung. Danke, Vater, dass wir dabei sein dürfen bei deinem Hochzeitsfest. Und Vater, ich möchte auch bitten, dass so viele Menschen, die ich kenne, die ich liebe, die ich gern habe, dass sie da mit dabei sein werden und dürfen. Gebrauche du mich und gebrauche du uns, Vater, sie einzuladen. Und Vater, ich möchte bitten, dass unser Fokus, dass unser Leben ausgerichtet wird, nicht auf Geld und nicht auf Kleinigkeiten, sondern auf einander zu lieben, wie du uns zuerst geliebt hast, Herr. Vater, ich möchte bitten, dass ich dich mehr und mehr lieben darf und dass wir lernen, dich mehr und mehr zu ehren. Bitte komm du ganz neu in unser Leben hinein und zeig du uns den Weg, den wir gehen dürfen. Amen.